Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ich sitze heute wieder in der Kaffeeküche von Albert Wallwitz mit Dr. Hodeck.
Guten Tag, hallo.
Und meinem Kollegen Ernst Konrad.
Hallo.
Ja, wir haben uns heute als Themen ausgedacht: China und 30 Jahre Börsencrash am Schwarzen Montag. Wir fangen an mit dem Thema China. Dort ist aktuell der große Parteitag, wie er dort nur alle 5 Jahre stattfindet. Dort werden die Weichen gestellt, inhaltlich und personell. Kann man sagen, dass China heute die wichtigste Volkswirtschaft der Welt ist?
Ja, kann man sagen, gerade wenn man das weltwirtschaftliche Wachstum anschaut, das ja bei ungefähr 4% liegt, kommen etwa 2/3 aus China. Definitiv ja.
Und insofern sollte man drauf schauen, was da passiert, weil auch der Internationalismus in der Wirtschaft eher heute etwas ist, was von der kommunistischen Partei getragen wird, als von den Amerikanern, die bis vor wenigen Jahren für das Thema standen.
Ja, definitiv. Also die Chinesen haben ja auch ihr Herz für den Kapitalismus und für den Welthandel entdeckt und sind da sicher die größten Unterstützer. Deswegen ist es in jedem Fall wichtig, wobei da natürlich auch entsprechendes Rauschen auf dem Parteitag herrscht und man darf es auch nicht überbewerten. Aber prinzipiell hat das natürlich schon Auswirkungen. Es ist sicher deutlich interessanter als ein Parteitag der Republikaner in den USA.
Zumal es ja auch so ist, dass gerade jetzt mit den politischen Verwerfungen in der westlichen Welt, der Aufstieg des Populismus, der Isolationismus, dass da natürlich die Chinesen profitieren, weil sie das ausnutzen. Sie machen das, denke ich, geschickt und da die Schwächen der westlichen Welt eben ausnutzen und in die Kerbe schlagen und da eben ihre Vorteile draus ziehen.
Ihr eigenes Süppchen kochen, das ja, ist eben auch so ein Nationalismus da. Nicht? Es ist zwar, ja. Steht zwar dran Kommunismus und es steht dran Internationalismus, es steht daran dran Entwicklung der Welt, aber wenn sie eben Häfen in Sri Lanka und in Griechenland kaufen, wenn sie Straßen durch Zentralasien bauen, am Ende ist es doch immer wahrscheinlich, muss man für möglich halten bei den Chinesen
zu ihrem Vorteil.
Ein ja. Nationalismus, der ja. sich wahrscheinlich ebenso gewaschen hat wie der in vielen anderen Ländern.
Ja.
Eine Verquickung von Nationalismus und Sozialismus, mit dem man in Europa nicht immer gute Erfahrungen gemacht hat.
Das ist sicher richtig, aber solange andere Länder oder der Rest der Weltwirtschaft von den chinesischen Handlungen profitiert, warum denn nicht?
Das sagt sich wahrscheinlich einfacher, wenn man nicht Nachbar ist.
Gut, das mag sein, dass es für die unmittelbaren Nachbarn wie Vietnam oder Sri Lanka deutlich unangenehmer ist als jetzt für uns. Was ich vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, was auch so zu einem gewissen Widerhall in den Medien geführt hat, ist, dass der chinesische Zentralbankpräsident von der einem Minsky-Moment sprach, aber dass die chinesische Zentralbank eben vorbereitet sei und beherzt gegen Exzesse, sei es im Immobilienmarkt oder allgemein bei der Kreditvergabe, ankämpfen will. Und man muss sagen, trotz mancher Unkenrufe ist das der chinesischen Zentralbank und der Regierung bislang ganz gut gelungen.
Die machen sicherlich einen guten Job. Auf den Minsky-Moment müssen wir wahrscheinlich gleich noch zurückkommen. Minsky-Momente sind solche, wo Kreditvergabe immer lockerer ist, Kredite immer stärker vergeben werden, auch wenn es sich wirtschaftlich einfach nicht fundamental nicht mehr rechnet, sondern wenn sie nur noch vergeben werden bzw. beantragt werden in der Hoffnung, dass bestimmte Trends, steigende Trends immer so weitergehen und alles bricht zusammen, wenn das mal nicht mehr der Fall ist. Aber Ich glaube auch, die Chinesen sind recht gut. Die haben gut ausgebildete Beamte, muss man sagen. Das,
alte Mandarin-Tradition.
Daran arbeiten sie seit 3000 Jahren. Da ist, ist auch was hängen geblieben.
Und sie haben natürlich den Vorteil, dass sie nicht auf demokratische Befindlichkeiten Rücksicht nehmen müssen. Wenn die natürlich beschließen, da gehört eine Autobahn hin, dann können die das einfach machen, relativ schnell umsetzen. Wohingegen bei uns natürlich immer abgewegt werden muss, kann man das machen, ökologische Zusammenhänge müssen berücksichtigt werden. Und da sind die Chinesen mitunter schneller und effizienter. Was natürlich auch Nachteile hat, was eben Menschenrechte, Bürgerrechte angeht. Aber ökonomisch ist das Ganze durchaus auch effizienter.
Also das ist so ein bisschen ein Zwiespalt nach allem, was man so hört. Ist nämlich einerseits die chinesische Bevölkerung ganz erpicht darauf, auch Mitspracherechte zu haben. Also sie beschweren sich über Umweltverschmutzung, sie beschweren sich über Landraub seitens der Behörden. Also die haben durchaus so etwas wie eine Zivilgesellschaft dort entwickelt. Und andererseits ist auf der Ebene der Führung, also bei Xi und seinen Staatsregierung, ist es so, dass die eher immer autoritärer wird und dass viele kleine Freiheiten wohl auch zurückgedreht werden, dass jetzt zum Beispiel auch in Hongkong den Unternehmen dort nahegelegt wird, die Partei in die Statuten von Unternehmen reinzuschreiben. All diese Dinge deuten eher auf eine größere oder auf eine Tendenz zum Autoritären hin, während in der Bevölkerung es in den letzten Jahren eher in die andere Richtung gegangen ist. Da muss man einfach mal schauen, wann diese Spannung anfängt weh zu tun.
Wahrscheinlich dann, wenn das Wirtschaftswachstum deutlich niedriger sein wird, aber momentan ist davon noch nichts zu erkennen. Also es ist sicher immer ein Tanz auf der Rasierklinge und dieser Minsky-Moment oder diese Katastrophe wird irgendwann einmal kommen, aber wir wissen eben nicht genau auf der Zeitachse wann.
Ja, und man weiß eben auch nicht, wo es dann hochgeht. Die Märkte sind natürlich auch sehr fragmentiert.
Ja.
Das war alles vor 30 Jahren, um auf diese Weise überzuleiten auf unser anderes Thema, war das noch anders. Da ist der schwarze Montag mit einem Kurssturz von gut 20% im Dow Jones, war ein sehr deutlich sichtbares Ereignis. Etwas, was jeder mitgekriegt hat und in dem Hauptmarkt für westliche Aktien überhaupt, sodass man ja auch Gegenmaßnahmen treffen konnte, dass die Zentralbank da reagieren konnte. Ob das heute noch so möglich ist in den sehr viel fragmentierteren Märkten, sei dahingestellt. Aber was ist da eigentlich genau passiert?
Also die Medien fokussieren sich relativ stark auf die mehr technischen Aspekte, sprich, dass gesagt wird, ja, dass dieser Crash sei verursacht worden durch den Wunsch vieler Anleger, sich eben gegen Kursverluste abzusichern, die, wenn man jetzt einen Terminus technicus verwenden möchte, diese sogenannte Portfolio Insurance, die dann zu einer Abwärtsspirale geführt hat. Dabei wird aber vergessen, was letztendlich hinter diesem Wunsch der Absicherung lag. Und das war, dass, wie man so schön sagt, die Fed damals behind the curve war und einfach die Inflationsgefahr unterschätzt hat und dann durch Überreaktion die Märkte verschreckt hat. Und das ist meines Erachtens, um vielleicht gleich das Ergebnis etwas vorwegzunehmen, der große Unterschied zu heute, wo zum einen die Kommunikationspolitik eine ganz andere ist, viel offener, man versucht die Märkte viel stärker zu führen und die Fed ist nicht behind the curve, weil sich eben momentan die Inflation schlicht und ergreifend nicht einstellen will, wie manche Pessimisten das gerne vorhergesagt haben.
Also Portfolio Insurance, um das kurz zu erklären, das ist dieser Teufelskreislauf, dass wenn die Kurse fallen, sind manche Leute gezwungen
zu verkaufen,
dadurch fallen die Kurse noch stärker und dann sind noch viel mehr Leute
gezwungen. Ein Teufelskreis, eine klassische Abwärtsspirale.
Und um das zu verhindern, hat man heute auch sogenannte Circuit Breakers eingesetzt, dass einfach wenn die Kurse zu krass fallen, die Börsen, der Börsenhandel ausgesetzt wird und alle sollen sich in ihre Kämmerchen zurückziehen und nochmal drüber nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht, was da passiert.
Vielleicht, um noch ein aktuelleres Beispiel zu geben, damals am 11. September wurde ja auch der Handel ausgesetzt und dann gleich für mehrere Tage. Und das hat sicher dazu geführt, dass der Kursverlust relativ überschaubar war. Und man hat eben auch damals der Notenbank, der FED, die Möglichkeit gegeben, dann zu intervenieren, um eben auch einen möglichen Kurssturz etwas abzumildern. Also heute ist man hat sicher daraus gelernt.
Also wenn du sagst, dass die Märkte verunsichert waren, ich habe es jetzt natürlich auch nochmal nachgeschaut, das kommt aus den Kursen jedenfalls nicht so wirklich raus, weil die sind praktisch nur gestiegen davor.
Das ist richtig.
Die sind einfach brutal, jeden Tag sind sie gestiegen und das erinnert natürlich auch an die Situation heute. Jeder, der heute eine Aktie verkauft, ist eigentlich der Depp, weil sie ist in einem Monat oder so, steht sie aller Wahrscheinlichkeit noch höher.
Genau, also diese Buying-the-Dip-Mentalität, die gab es ja damals auch im Vorfeld. Das ist eine Parallele, die oft zitiert wird, die auch seit Jahren jetzt mittlerweile am Markt sich abzeichnet. Viele sagen auch, anstatt der Portfolio-Insurance ist ein wesentlicher Risikofaktor auch, sind die ETFs, genau. Dass natürlich da sehr, sehr viel Geld drinsteckt mittlerweile. Die Zuflüsse gerade in den letzten Jahren waren enorm. ETFs haben eigentlich auch noch keine wirkliche Risikoumgebung oder einen wirklichen Kursabsturz. Stresstest haben sie noch eigentlich nicht zu bewältigen. Oder mussten sie nicht bewältigen. Das heißt, man weiß nicht ganz genau, wie sich's abzeichnen würde, sollte es mal zu einem tatsächlichen Kurssturz, zu einer Krise kommen. Und daher ist das ein Faktor, der auch oftmals als Parallele zitiert wird. Allerdings die Rahmenbedingungen, wie eben auch die Fragmentierung der Märkte oder auch diese Circuit Breaker, die sind schon ganz anders heutzutage, sodass, glaube ich, so ein 20-prozentiger Kurssturz heute in der Form zumindest nicht möglich wäre.
Ist ja unwahrscheinlich. Und vielleicht, um nochmal das Sentiment zu beurteilen, heute ist die Skepsis bezüglich des Kursanstiegs sicher größer als von vor 30 Jahren, als in der Situation vor 30 Jahren. Und man hat heute sophistiziertere Zentralbanken, die auch eine wesentlich bessere Kommunikationspolitik betreiben. Und man muss sagen, eben die Risikoprämien, die Anleger verlangen, um in Aktien investiert zu bleiben, sind heute um einiges höher, als sie damals waren.
Und die Opportunitätskosten sind einfach zu niedrig. Also man hat damals noch Zinsniveaus gehabt, von denen man heute träumen kann oder nur träumen kann. Heutzutage gibt es eigentlich keine Alternative zu Aktien.
Also um da mal ein bisschen dagegen zu halten, das ist natürlich irgendwie ein schwacher Trost, wenn man sagt, naja, Bonds sind halt noch teurer, also quasi die Zinsen so niedrig, die Bonds so teuer, dass Aktien nicht allzu weit fallen werden, weil es einfach eine Menge Bond-Investoren gibt, die mit dem derzeitigen Zinsniveau nicht zufrieden sein können und deswegen einfach warten auf diese Dips. Deswegen sind die Dips, die kurzfristigen Kursverluste eben immer sehr überschaubar. Das ist kein wirklich langfristiger Trost, muss ich sagen. Das ist halt eher was Technisches. Und das andere Argument, ja, es gibt diese Circuit Breaker, aber die Märkte sind natürlich auch sehr viel schneller geworden, weil einfach sehr viel mehr computerisiert worden ist.
Ja, das ist richtig.
Und so ein Flash-Crash gab es sogar im liquidesten aller denkbaren Märkte bei den US Treasuries vor 2 Jahren oder sowas war das. Also ich würde mich nicht zu sehr darauf verlassen, dass das eben nicht mehr passiert, weil wenn es bei den Treasuries passieren kann, irgendwie 4-5%, dann sind bei den Aktien 20% auch drin.
Nein, ich glaube, man darf das jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wieder passiert, gerade in dem Umfang, dass wir also an einem Tag einen Kurssturz von 20% haben, ist heute sicher niedriger. Es sind organisatorische Vorkehrungen getroffen worden, aber auch das Umfeld ist heute ein anderes, als es damals war. Und ich denke, das muss man einfach werten und wir haben ja immer mit irgendwie Wahrscheinlichkeiten zu tun. Klar ist so etwas nicht ausgeschlossen, das ist der schwarze Schwan oder das Tail Risk, selbstverständlich. Ich will das auch gar nicht kleinreden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ist geringer. Und man muss sich ja immer überlegen, wie stellt man ein Portfolio auf? Und sich jetzt auf sowas hin zu positionieren, halte ich für unnötig.
Ich würde auch diese Algo-Trader gar nicht so negativ sehen, denn dadurch, dass es natürlich so viele Transaktionen in einer solch großen Menge gibt, ist auch der Markt insgesamt liquider, damit effizienter, und dann würden solche Dips wahrscheinlich auch, oder Dips, solche Kursabstürze, vielleicht auch nicht so nachhaltig sein und nicht so lange dauern. Man hat es bei dem Flashcrasher gesehen, das war ja innerhalb von ein paar Minuten mal wieder aufgeholt. Also das war natürlich ein riesiger Kursabsturz.
Ja, aber da war die Liquidität dann auch draußen. Also der Algo-Trader ist dann auch draußen, wenn man ihn braucht. Also Liquidität ist dann nicht mehr da.
Das ist ein klassisches Phänomen. Ja, man hat immer das, was man gerade braucht, ist dann eben nicht da.
Dann wieder Kredit, den man eigentlich immer nur kriegt.
Ja, oder die Diversifikation. Die Diversifikation ist auch dann da, wenn man sie nicht braucht.
Also
es gibt Parallelen, wenn man es so kurz zusammenfassen darf. Es gibt sicher Parallelen, aber es gibt auch große Unterschiede.
Und der Trost ist vielleicht, dass selbst wenn man am Tag vor dem großen, vor dem schwarzen Montag investiert hat, hat man irgendwie nach 3 Jahren sein Geld auch wieder gehabt, oder nach 2 Jahren schon. Also es ging relativ schnell. Und die und uns ginge es sicherlich auch so, dass wenn jetzt der Markt um auch nur 5 oder 10 oder gar 20% fallen würde, würden wir das Cash, was wir jetzt haben, sicherlich gerne in Aktien tun.
Definitiv. Ich darf vielleicht noch anekdotenhaft anfügen, die Kolumne eines der Gründer von Winton Asset Management, also einer der großen Trendfolger im Markt, der eben auch schon 1987 unterwegs war und am Tag des Crashs mit seinen Kollegen im Pub in London gefeiert hat. Und am nächsten Tag war dann der Katzenjammer, weil alle Gewinne sich in Luft aufgelöst haben. Also diesen Leuten passiert es auch, und deswegen vielleicht mit einer gewissen Entspanntheit auch in so etwas hineingehen.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.